ARD Sounds.
MDR Aktuell. Das Interview der Woche.
Mit Sven Kochale. Die Elbe gibt in diesen Tagen ein trauriges Bild ab. Wenig Wasser, kaum Schiffe. Der Fluss trocknet in der Hitze des Sommers aus. Auf der anderen Seite aber werden dadurch jetzt Blicke auf die Elbe möglich, die es sonst so nicht gibt. Jetzt tauchen die sogenannten Hungersteine auf. Sie erzählen viel über die Geschichte des Flusses, über Dürren und über Schicksale. Und Forscher können dem Fluss jetzt möglicherweise neue Geheimnisse entlocken. Darüber reden wir mit der Hydrologin Petra Walter und dem Geologen Jan-Michael Lange. Petra Walter arbeitet im Sächsischen Landesamt für Umwelt im Bereich Gewässerkunde. Ich grüße Sie.
Hallo, ich grüße Sie auch.
Professor Jan-Michael Lange leitet die Sektion Petrographie der Senckenberg Naturhistorischen Sammlungen Dresden. Petrographie, das ist die Wissenschaft von den Gesteinen. Hallo auch zu Ihnen.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Lange, was genau sind Hungersteine?
Ja, Hungersteine, wie wir sie verstehen, sind zunächst erstmal eine größere Felsblöcke oder auch Felspartien, die im Flussbett anstehen und die bei Niedrigwasser reinliegen und die natürlich Marken von Niedrigwasserereignissen tragen aus vergangenen Zeiten, die Not anzeigen, die bei Wasserarmut eben eintreten kann.
Sind dann Hungerfelsen die nächsthöhere Kategorie?
Nein, das ist einfach ein anderer Bereich. Es gibt natürlich Bereiche, wo der Fluss eine ganze Menge Schotter aufgeschüttet hat. Dort findet man eben nur noch, wenn es gut kommt, größere Blöcke. Aber es gibt andere Partien, wie beispielsweise im Elbsandsteingebirge, wo er durch den Fels geht und zum Teil auch der Fels im Flussbett reinliegt. Und dann sprechen wir von Hungerfelsen.
Frau Walter, wie verbreitet sind denn diese, nennen wir es gern, Zeugnisse der Geschichte der Elbe im Raum Dresden?
Ja, die Elbe, die ist natürlich prädestiniert für die Hungersteine. Erstens, weil der Sandstein eben auch gut zu bearbeiten ist und dort Gravuren gemacht werden konnten und auch der Fluss immer belebt gewesen ist. Dort haben Menschen gearbeitet, gelebt, Steinhauer waren dort viel und rein durch diese Menschen, die dort seit dem Mittelalter und noch eher gelebt haben, waren eben solche Markierungen am Stein möglich.
Gibt es denn so einen Überblick? Also wie viele Hungersteine haben Sie da und aufgelistet? Gibt es da Statistik?
Ja, es gibt Statistik. Es wurden über 100 Steine festgestellt und die Koordinaten aufgenommen, die Höhen eingemessen und in eine Datenbank eingepflegt.
Haben Sie im Laufe der Jahre beobachtet, dass sich da, was das Niedrigwasser und die Hungersteine angeht, dass sich da irgendwas verändert hat oder bleibt das alles am selben Ort? Oder verändert sich da etwas?
Ja, ich finde die letzten 10 Jahre, eigentlich nach dem Hochwasser 2013, ist eine Phase begonnen mit sehr, sehr wenig Wasser. Das merken wir an den Grundwasserständen und dann auch natürlich im Fluss selbst. Es kommt immer weniger Wasser und vor allem, wenn der Regen plötzlich ausbleibt und niederschlagsfreie Phasen sind, halt, dass eben die Flüsse sofort absinken in den Niedrigwasserbereich. Das habe ich vor 2013 oder in den 90er Jahren nicht so beobachtet. Das ist eigentlich doch verstärkt jetzt in den letzten 10 Jahren geschehen.
Herr Lange, sind Sie mit Ihrem Team jetzt auch wieder gerade unterwegs und suchen nach neuen Hungersteinen und finden Sie welche?
Nein, also derzeit suchen wir nicht nach neuen Hungersteinen. Ich glaube, wir haben auch ziemlich viele fast kartiert. Wir hatten 2018 die letzte große Kampagne gehabt, gemeinsam mit den Kollegen vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie und auch mit der Archäologischen Gesellschaft. Wir haben da weitestgehend alles erfasst. Zumindest die historisch interessanten Hungersteine, denke ich, haben wir alle soweit aufgenommen. Natürlich gibt es hin und wieder mal jemanden, der wieder einen Hungerstein neu setzt. Aber das ist auch nicht so ganz unsere Intention, jetzt jeden neuen Hungerstein nachzujagen. Das ist ja auch ein bisschen eine Modeerscheinung vielleicht, die jetzt da noch eine Rolle spielt. Also interessant sind die historischen Wassermarken, die also vielleicht sogar vor die Aufzeichnung, die ist, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, seit 1801 in Sachsen, also die hydrologische Aufzeichnung an der Elbe folgt. Das ist also für die historische Wetterforschung oder für die historische Klimaforschung ist das vielleicht schon interessant.
Wir reden hier im Interview der Woche bei MDR aktuell über die Hungersteine in der Elbe mit der Hydrologin Petra Walter und dem Geologen Jan-Michael Lange. Herr Lange, welche Merkmale weisen denn solche Hungersteine auf? Also wir haben von Steinmetzen schon gehört, die dann in den vergangenen Jahrhunderten Botschaften in den Stein gemeißelt haben und zurückgelassen haben und die tauchen dann im Jetzt auf. auf. Einer der berühmtesten, bekanntesten, ja, ist der in Pirna, wenn wir mal was konkret machen wollten, Pirna Oberposta. Der hatte ganz viele Zahlen da irgendwie drin, die weichen weit zurück. Ist das so das Highlight dieser Steine in Pirna unter den Hungersteinen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist, wenn ich richtig informiert bin, sogar der größte Hungerstein in Deutschland. Es gibt einen größeren im Elbegebiet, nämlich in Tietjen, also Tietjen-Brunnenbach. Aber der von Oberposta mit 1707, die früheste Marke, der ist schon beachtlich. Und er hat über 20 Tischwassermarken auf seiner Oberfläche eingraviert.
Was lernen Sie als Forscher daraus? Also was sagt uns diese Marke dann für die Zeit, die damals praktisch zu großen Verwerfungen auch möglicherweise gesellschaftlich geführt hat?
Ja, ich glaube, das ist genau der Punkt. Es waren Notzeiten. Besonders die Anwohner im Elbtal zwischen, ich sage jetzt mal ganz grob, zwischen Tietjen und Pirna, waren ja auf den Fluss angewiesen. Das heißt, sie haben jeden Tag den Fluss vor Augen gehabt, ob es jetzt die Schiffer waren oder die Fischer oder auch die Steinbrecher. Und bei Niedrigwasser kann man sich vorstellen, die Flüsse konnten nichts mehr flussabwärts bringen. Die Schiffer waren auch eingeschränkt. Es waren wirklich Notzeiten. Und kommt noch hinzu, im Elbsandsteingebirge, dort hatten wir dann auch entsprechende Möglichkeiten, Gesteine zu bearbeiten. Wir hatten auch die Menschen, die mit Steinen umgehen konnten, die also Steine bearbeiten. Dort haben wir deswegen auch eine relative Häufung von Hungersteinen.
Mhm. Frau Walter, was lernen Sie als Hydrologin über die Geschichte des Flusses durch die Hungersteine?
Ja, ist natürlich eine unwahrscheinliche Informationserweiterung auch für den Klimatologen. Und wenn wir auch an den tschechischen Hungerstein in Děčín denken, der wurde von unseren tschechischen Kollegen in 3D aufgenommen und da wurden sogar Markierungen aus dem Mittelalter gefunden über diese große Hungersnot. Und wenn da natürlich so eine Markierung auf so einem Stein ist, ist es doch für uns ein zusätzlicher Beleg, dass es eben auch vor vielen, vielen hundert Jahren solche Niedrigwasserzeiten und Hungernot-Situationen gegeben hat.
Wenn wir diesen Stein in Děčín nochmal nehmen, also der ist ja deshalb auch so besonders, weil es ja diese markante Inschrift gibt, also nicht nur die Markierungen der Niedrigwasser, sondern auf dem Stein steht dann dem Betrachter zugewandt, wenn man ihn sehe, den Stein, dann weine. Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie sowas lesen?
Ja, wenn ich das lese, da denke ich auch an unsere jetzige Situation. Wir haben ja auch Wassermangel und eigentlich, wie gut es uns geht, dass das Wasser noch aus dem Hahn kommt und dass wir uns täglich duschen können und kochen können halt. Und damals in früheren Situationen war das eigentlich alles viel extremer, dass wir uns auf solche Sachen auch vorbereiten müssen, dass es eventuell auch schlimmer kommen können und wir noch mehr mit unserem Wasser haushalten müssen.
Herr Lange, weine, wenn du mich siehst. Was hinterlässt das bei Ihnen?
Ja, dass die Anwohner am Fluss damals sehr abhängig waren von dem Fluss. Zu dieser Zeit, also vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und älter, war es eine unmittelbare Wirkung. Das heißt, wenn es dann mal wirklich einige Wochen lang nicht geregnet hatte, dann war wirklich die Not sofort da. Und die Bevölkerung hat damals vielleicht auch viel intensiver diese Natur erlebt und miterlebt.
Sind das alles dann wissenschaftliche Erkundungen oder bekommen Sie auch Hinweise jetzt zum Beanglern oder Sporttauchern, die da möglicherweise Ihnen auch Tipps geben?
Ja, es gibt natürlich immer wieder Leute, die bei uns anrufen oder auch eine E-Mail schreiben, sie hätten da diesen und jenen gefunden. Das nehmen wir natürlich gerne entgegen, aber die historisch, also die wertvollen Hungersteine sind wirklich die historischen. Denn die heutigen Hungersteine, da wird schnell mal irgendwas ins Flussbett reingeschmissen, eine Karte drauf gemacht.
Und das gibt's auch, ja.
Also, ich glaube, das ist eine andere Herangehensweise.
Frau Walter, ist es denn so, dass es jetzt möglicherweise mit diesem Niedrigwasser, also 2026, jetzt auch einen neuen Hungerstein geben wird? Und wenn ja, wer sollte den betreuen?
Ja, die Hungersteine in dem Sinne, sie sind ja nicht geschützt. Sie sind kein Naturdenkmal, sie haben keinen Status. Ich meine sicherlich für die Generation nach uns, warum nicht? Ich weiß, dass meinetwegen Laubegast da wurde eingraviert, aber ich meinte, auch ein Pillnitz wurde eingraviert. Also ich bin da etwas gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem bei den historischen Hungersteinen.
Herr Lange, wir können auch einfach einen neuen Stein nehmen und gravieren. Wäre das okay?
Ja, also ich glaube, also der Hungerstein von Oberposta, da muss ich wirklich sagen, das ist ein historisch wertvolles Objekt. Da sollte man wirklich Acht geben, dass man, wenn man schon eine neue Marke setzt, dann die an einer Stelle setzt, wo die historischen Hungersteinmagen eben nicht zerstört werden. Man kann natürlich auch daneben einsetzen, aber das ist natürlich bestimmt nicht so schön, wie auf den allergrößten Hungerstein da was drauf zu
machen. Okay, Oberposter nehmen wir also nicht, aber es gäbe die Möglichkeit, auch dieses Niedrigwasser dort zu verewigen. Dankeschön dem Geologen Jan Michael Lange und der Hydrologin Petra Walter. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, auf Wiedersehen und vielen Dank.